Wenn ein Frühgeborenes in den ersten 2 Lebenswochen künstliche Säuglingsmilch bekommt, also Frühgeborenenmilch, ist das Neckrisiko ums 5-fache bis 8-fache erhöht. Das ist ja unglaublich. Also auch das würde für mich ja schon mal bedeuten, hier müssen wir einen riesen Fokus legen.
Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Diese Folge wird präsentiert von Ameva.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Stillleben. Hallo Katrin.
Hallo Mila. Ich freue mich, dass wir endlich wieder Zeit gefunden haben, auch im Sommer, und nochmal eine Frühchenfolge aufnehmen können, um unsere Reihe zu beenden.
Ganz genau. Wir wollen heute darüber sprechen, wie Frühchen sich eigentlich im Laufe ihres Lebens entwickeln, was für Hürden auf sie zukommen und ja, wie man auch so ein bisschen mitverfolgen kann, wie sich vielleicht auch dieses Leben auf der Neonatologie in den ersten Lebenswochen und natürlich auch die Ernährung von Muttermilch positiv auf sie ausgewirkt hat, aber wie man vielleicht auch noch im späteren Leben ein Frühchen erkennt und besonders beobachten muss. Also ich denke so an Schule, Kindergarten, Sprachentwicklung, generell die Entwicklung. Ich glaube, das ist bei allen unterschiedlich. Und das, was wir uns heute anhören, sind ein paar Geschichten aus deinem Leben in der Praxiserfahrung, wie du Frühchenleben mit begleitet hast. Und da starten wir auch direkt rein mit Katrin. Wir haben vor wenigen Wochen eine E-Mail bekommen von einer Mutter, die dich über unseren Podcast, glaube ich, wiedergefunden hat. Ich weiß gar nicht, erinnertest du dich noch an sie?
Ja.
Und du hattest sie begleitet, erinnern. Ne? Du hattest sie damals begleitet in dem Krankenhaus, in dem du lange als Still- und Laktationsberaterin gearbeitet hast. Mhm. Und sie hatte ein Frühchen damals. Und ich sag damals, klingt so ewig lange her, aber es ist auch ewig lange her. Ihr Kind ist jetzt irgendwie ein Teenager, ne?
Ja, genau.
Was genau hat sie da geschrieben?
Also erstmal zu der Geschichte. Ich war ja Stillbeauftragte der Neonatologie und Kinderklinik und wir haben als erste babyfreundliche Kinderklinik Neonatologie Deutschlands das Rooming-In gehabt. Rooming-In haben viele Kliniken oder zumindest kurz vor der Entlassung, aber wir haben das gelebt dann ab Geburt an und eben halt die Still- und Bindungsunterstützung sehr forciert. Und das war eine frühe Woche, um die 27. Schwangerschaftswoche. Das Kind hatte nie eine Flasche bekommen. Also wir haben immer Stillen bzw. Saugen und Trinken geübt über die Brust und der Rest wurde halt sondiert. Das Kind war viel im direkten Haut-zu-Haut-Kontakt und ist dann mit einem relativ kleinen Gewicht auch nach Hause entlassen, ausschließlich gestillt. Und jetzt im Teenageralter hat sie uns über den Podcast gefunden und mir nochmal eine ganz wunderbare, nette Nachricht geschrieben, dass sie heute immer noch sehr positiv an die Zeit denkt, trotz aller medizinischen Hürden. Ne? So eine kleine Woche, eine 27. oder 29. Schwangerschaftswoche ist ja jetzt nicht so extrem klein, wie wir jetzt Extremfrühchen auch betreuen, aber trotzdem hat man Sorgen. Ne? Es gibt immer wieder mal kleine Einbrüche oder es geht vielleicht auch für die Eltern nicht schnell genug mit der Gewichtszunahme oder überhaupt mit dem weiteren Verlauf. Und es gibt einfach Höhen und Tiefen in der Zeit. Und ich habe sie immer wieder bestärkt, dass sie auf dem richtigen Weg ist und immer wieder unterstützt mit allem, was ich konnte. Und daran denkt sie heute eben halt noch sehr, sehr, sehr gerne. Und denkt aber auch an manche andere Personen, die ihr nicht so zugewandt waren. Also man merkt einfach, dass Eltern, die solch eine intensive Zeit mit ihrem Kind erlebt haben, viele Dinge aus dieser Zeit auch mitnehmen und auch, die sind auch immer präsent. So wie schöne Sachen, positive Sachen, gute, tolle Erlebnisse sind eben halt auch viele, viele Jahre später auch immer noch sehr präsent und eben halt auch Traumata, negative Gefühle. Und da sollten wir uns dessen sollten wir uns nochmal wirklich auch bewusst werden, ne? Dass es nicht nur um Medizin geht und zu schauen, dass das Frühgeborene gut beatmet ist, dass es natürlich selbstverständlich gut medizinisch versorgt ist, sondern auch gut emotional, psychisch versorgt ist. Und auch die Eltern und auch wenn Partner da sind, auch die Partner, die werden ja ganz häufig auch so ein bisschen vergessen in dem Ganzen. Der Partner, die Partnerin macht sich genauso Sorgen, ne? Also ums Wohlergehen des Kindes. Und es ist nicht immer das Gewicht, 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 ne? Wir machen jetzt 5 blaue Luftballons an den Inkubator, weil das Kind jetzt 1000 Gramm erreicht hat, weil das Kind 1500 Gramm erreicht hat, sondern es geht auch um die emotionale, psychische Gesundheit auch des Kindes dabei. Und das geht nur wirklich über eine ganz intensive Nähe zu den Eltern.
Ja, also ich muss gerade an 2 Sachen denken. Einmal daran, du hattest mir mal eine Doku geschickt vom, ich glaube, WDR oder SWR jedenfalls, was aus der ARD, wo eine Drillingsmutter begleitet wurde, Also es wurde gerade nochmal zum Weltfrühchentag auch nochmal wiederholt, diese Doku. Und da geht es um eine Drillingsmutter, die ganz abgespalten geredet hat von diesem Leben ihrer Kinder und von sich. Und da, das wurde alles so gehypt und ja, toll. Und diese Kinder haben überlebt und die waren ewig im Inkubator. Ich weiß nicht, wann die geboren wurden, auf jeden Fall zu früh. Und die Mutter konnte erst nach was weiß ich, wie 4 Wochen zu ihren Kindern. Also es war ganz schrecklich. Und dann haben sie halt diese Familie begleitet und haben das Ganze eher dokumentiert und auch nicht bewertet. Das war ja auch gut gemacht. Aber als Person, die sich damit jetzt so ein bisschen auskennt, und ich glaube, gerade für dich war das besonders schmerzhaft zu sehen, dass die Frau wirklich, also die hatte gar keinen Bonding-Moment mit ihren Kindern. Die war einfach so im Überlebensmodus, dass die auch so war, ja, ob jetzt ein stirbt oder lebt, also ehrlich gesagt, die hat wirklich, die sagt da Sachen in dem Beitrag und ohne sie jetzt zu verurteilen, weil dafür kann die Frau selber nichts, die wurde überhaupt halt von dem Personal überhaupt nicht irgendwie mit ihren Kindern in Verbindung gebracht. Und man sieht auch in den Interviews der Vater, also der Mann der Frau, der ist schwerst traumatisiert von dieser Zeit und genau, und da ist, glaube ich, auch noch mal ein Appell ans Personal, die mit diesen, egal ob auf einer Neo- oder auf einer Wochenbettstation, die mit frisch gewordenen Müttern kommunizieren, gerade im Punkto Stillen und Ernährung des Kindes, da einfach wirklich sensibel zu sein. Also diese Sätze, die man da zu hören bekommt, die hallen ein Leben lang nach. Und da kann ich nur aus Erfahrung sprechen. Und mir hat niemand gesagt, mit den Brüsten kannst du auch gar nicht stillen. Hier ist ein Schnuller oder was auch immer. Hier gibt es die Flasche. Und wir treffen aber ja auch in der Arbeit immer wieder auf Frauen, die genau das erlebt haben. Und dann guckst du dir die Brüste an und denkst, was ist denn an denen nicht in Ordnung? Und die laufen dann mit diesem Glaubenssatz durch Leben, ich kann nicht stillen, weil ich habe falsche Brüste dafür. Was für ein Quatsch. Und das nur von so einem läppsch dahingesagten Kommentar von irgendeiner Kinderkrankenschwester auf der Wochenbettstation mal so, ne? Das ist ja irgendwie das Gängige. Das heißt, da einfach für sensibilisieren und dann nochmal 500% drauflegen für die Frauen, die auf der Neo sind und ihre Frühchen versorgen.
Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett ist ja eine höchst sensible Phase im Leben einer Frau, einer Person, die ein Kind bekommt. Und wenn es zu einer Frühgeburt kommt, kommen ja noch mehrere Aspekte mit hinzu. Also ich rede jetzt mal Frühgeburt, so ungefähr 27, 29. Woche. Das ist so die große Gruppe der Frühgeborenen. Es gibt natürlich auch kleinere, dazu erzähle ich nachher noch mal was. Aber es geht da ja einher mit Schuldgefühlen. Von der Person her, die das Kind so früh geboren hat, habe ich was falsch gemacht, habe ich zu viel gearbeitet, habe ich mich nicht genügend ausgeruht, habe ich was nicht, ne? Also die Frauen beziehen das ja sehr intensiv auf sich, ob sie einen Fehler gemacht haben, und es macht oftmals auch das Gefühl, ich bin nicht in der Lage, ein Kind auszutragen. Also da kommen ganz viele Aspekte mit hinzu, und dann kommt noch diese wahnsinnige große Angst, das Kind im Nachhinein auch zu verlieren. Also durch eine Infektion oder Also da gibt es ja ganz viele Dinge. Und dann muss man sich vorstellen, wenn man nicht präpartal eine Visite hatte, es gibt ja Kliniken, die machen Präpartalvisiten, die Frauen liegen vorher vielleicht ein paar Tage oder Wochen schon auf der Gynäkologie, dass sie sich die Station ansehen können, dass sie sich vertraut machen können mit den Geräten. Wie sieht es aus, wenn ein Kind Elektroden am Oberkörper zu kleben hat, eine Sauerstoffmessung, eine Atemhilfe, eine Maske, eine Magensonde, eine Infusion oder einen zentralen Venenkatheter, da ist ja eine ganze Menge los an so einem kleinen Mäuslein. Und das macht auch Angst. Und ich kann mich erinnern an eine Situation auch zu meiner aktiven Zeit in der Klinik. Ich hatte ein Präpartalgespräch mit einer Frau, die eine sexuell, also einen Kaiserschnitt bekommen sollte. Wir haben lange gesprochen und bei uns war es dann gang und gäbe, bevor die Frau auf die Wochenbettstation kam, wurde sie erst zu ihrem Kind gebracht auf die Neonatologie und erstmal in Ruhe bonden. Weil das ist auch etwas, was wir wissen aus der Forschung. Die Mutter, die ihr Kind sieht, und nicht nur hier und mit dem Inkubator da an der Frau vorbeifahren und wink mal tschüss bis später und dann siehst du dein Kind 3 Tage später wieder. Sie muss ihr Kind kurz sehen, begreifen und am besten spüren und riechen. Und dann sind Frauen auch ganz doll motiviert, auch nach dem Kaiserschnitt immer wieder zu ihrem Kind zu kommen. Mhm. Und wenn du beide gleich von Anfang an trennst, da ist dann eine Störung da. Du holst das Kind aus dem Bauch raus, zeigst es der Frau mal kurz, ja, hier ist dein Kind. Die ist noch so halb im Jum. Das ist ja auch ganz viel, was man dann gar nicht begreifen kann. Und das macht eine riesen Lücke für diese Frauen. Und ich spreche jetzt mal in diesem Zusammenhang von Frauen. Das fällt mir dann so ein bisschen leichter jetzt hier im Gespräch. Und diese eine Familie, die ich begleiten durfte, die kleine Maus hieß Claire. Und 980 Gramm. Und wir haben die Mutter dann nach der Sekte auf die INEO gefahren. Und sie hat dann auch geweint und gesagt, nein, 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 ich habe so eine Angst, ich habe so eine Angst. Weil das ist natürlich, man denkt so, im Inkubator ist dieses Kind sicher und da kann es dann wachsen. Aber das ist es nicht. Auch das Kind fühlt sich einsam und hat auch Angst in dem Inkubator, weil es ganz alleine, es hat seine Mama nicht mehr, es hat seine Bauchwohnung nicht mehr, da ist ganz viel verloren gegangen und das liegt dann ohne Großbegrenzung in so einem Inkubator, da sind fremde Geräusche und ich habe dann auch zu ihr gesagt, ich sage, du, was meinst du, dein Kind hat auch Angst und das braucht dich und man konnte dann sehen, wir haben dann Mutter, Vater und Kind zusammen ins Bett gelegt, das Kind auf die Mutter drauf und die sind erstmal angekommen, die haben geatmet und haben sich erstmal gespürt, kennengelernt. Die Mutter konnte ihr Kind wahrnehmen, auch über, also taktil und über Geruch und das war enorm und dieses Kind ist dann eben halt auch gut und sicher ohne viel Komplikationen dann weiter gewachsen und konnte früh entlassen werden, ausschließlich gestillt und sie ist übrigens auch ein Teil von dem Dokumentarfilm Milky Way, The Breastfeeding Movie, habe ich damals mit amerikanischen Freundinnen produziert. Wer mal Lust hat, diesen Film sich anzusehen, den gibt es noch auf YouTube oder und die kleine Maus ist ganz lange gestillt worden, also hat sich wunderbar entwickelt und diese Geschichten kann ich zuhauf erzählen. Und ich weiß auch, also ich habe ja damals auch Statistik geführt, die Kinder, die von Anfang an wirklich viel gebondet wurden. Und da spreche ich nicht von einmal am Tag 1 oder 2 Stunden, sondern wirklich über Stunden oder auch die mehr oder weniger auf der Mutter, auf dem Vater gewohnt haben und nicht im Inkubator, sind durchschnittlich auch 10 Tage früher entlassen worden. Und die Frühgeborene, die ausschließlich mit Muttermilch ernährt wurden, haben auch deutlich weniger Infektionen und Erkrankungen im späteren Verlauf. Man weiß ja auch von Frühgeborenen, dass sie eben auch nach der Entlassung immer wieder auch infektanfällig sind. Das Immunsystem ist noch nicht so weit. Und eben halt häufiger auch wieder ins Krankenhaus aufgenommen werden und bei denen, die ich betreut habe, war das nicht der Fall.
Jetzt habe ich aber genau diese Frage an dich. Und zwar, was man ja oft sieht, also oft in Anführungsstrichen, sind die guten Geschichten. Die, wo alles gut läuft, egal was da vorher war. Ich finde das, was man auf Social Media sieht oder das, was wir natürlich auch gerne erzählen, sind dann so Geschichten wie von Claire. Mhm. Es gibt die anderen Geschichten vermutlich sogar noch viel häufiger. Mhm. Ich rede jetzt nicht von den Geschichten, wo das Kind verstirbt. Klar, das passiert auch. Sondern ich meine diese Geschichten, wo vielleicht alles richtig gelaufen ist oder vieles richtig gelaufen ist und das Kind trotzdem mit einer schweren Behinderung leben wird. Und das wird nicht daran liegen, dass es genetisch ist, sondern vielleicht, weil es halt eben viel zu früh auf die Welt gekommen ist. Und diese Menschen meistern ihr Leben. Nur ich finde, es ist wichtig zu erzählen, dass man nicht sagt, ja, neulich kam das, ne? Was war das in Bayern, meine ich? In der Klinik wurde das war eine Plazenta-Insuffizienz und das Baby war schon, ich glaube, 27. Woche, als es geholt wurde.
Aber sehr klein, ne?
Aber sehr,
das ist in Passau.
Genau, Passau. Also sehr, sehr klein, sehr, sehr leicht.
Aber
das leichteste Baby, ja. Was jemals in Deutschland durchgekommen ist, was weltweit irgendwie auf Platz 12 gelandet ist bei den Frühchen, die so leicht waren und trotzdem überlebensfähig waren. Und da frage ich mich dann, ja, das ist eine richtig tolle Geschichte und muss auch gleich mehr zu Passau erzählen, Katrin, aber wie wird das Leben dieses Kindes später aussehen? Was und worauf, und gerade wenn jetzt hier Mütter hören, die vielleicht mit einer Frühgeburt rechnen und sich denken, wie wird das Leben denn für uns später aussehen? Welche potenziellen, sagen wir mal, Schwierigkeiten müssen wir uns vielleicht vorher, weil ich finde es immer schön, sich vorzubereiten und sich gedanklich vorzubereiten, was kann alles passieren? Womit werden wir leben müssen? Wird mein Kind in Anführungsstrichen nur eine Brille brauchen, weil es halt schlechter sieht? Oder worauf hat diese Frühgeburt, wenn es in Anführungsstrichen nur eine Frühgeburt ist und keine Behinderung, die irgendwie genetisch bedingt ist, worauf hat das alles Auswirkungen?
Also in erster Linie ist es ja nicht das Gewicht, was wirklich ausschlaggebend ist, sondern die Reife des Kindes. Und eine 29. Schwangerschaftswoche, auch wenn die 300 Gramm wiegt, hat ja einen deutlich besseren Outcome als eine 23. Woche, die ja extrem früh ist und extrem unreif ist, weil da je unreifer die Lunge ist, je unreifer das Gehirn ist vor allem. Also wir haben ja Angst bei den Frühgeborenen in erster Linie vor Hirnblutungen. Und da gibt es leider auch sehr wenige Neonatologien in Deutschland, die sich auch Frau Krips angenähert haben. Frau Krips ist eine wunderbare leitende Neonatologin in der Uniklinik Köln. Ist das Uniklinik? Ja, glaube ich.
Ja.
Und die haben über Forschung festgestellt, dass Kolostrum der eigenen Mutter in die Nase, also auf die Nasenschleimhaut, unglaublich Defizite korrigieren kann, wenn man das so sagen möchte, ne? Also eine Hirnblutung ist häufiger bei Frühgeborenen. Je nachdem, ist es im ersten Grades, zweiten, dritten Grades, sind die Auswirkungen aufs spätere Leben natürlich unterschiedlich. Aber wir wissen, dass im Kolostrum 30.000 bis 50.000 pluripotente Stammzellen sind pro Milliliter. Das ist eine Organspende. Und dieses Kolostrum wird, ich sage es einfach mal jetzt ganz platt, auf manchen Neonatologien einfach weggehauen. Weil was sollen wir mit so bisschen oder, ne, da wird wirklich sehr stiefmütterlich mit umgegangen, weil das Personal es nicht weiß. Und das ist, da rede ich immer von Goldstandard und jede Neonatologie sollte bemüht sein, die Frau anzuleiten, zu unterstützen, dass sie das Kolostrum gewinnt und dass es gebildet ab der 16. Schwangerschaftswoche in der Brust. Und das ist elementar für so ein Kind. Und wir wissen, dass das Outcome der kleinen Frühgeborenen mit dieser Maßnahme besser ist. Zum Beispiel auch das Outcome, wenn ein reifes Neugeborenes eine sehr, sehr schwere Asphyxie hat und auf eine Kühlmatte muss, kriegt es in einigen Kliniken dieses Kolostrum in die Nase, um einfach die Stammzellen dahin zu bringen, wo sie Gewebe reparieren können, weil pluripotente Stammzellen bedeutet, ich bin nicht gebunden an ein Gewebe. Ich kann mich überall ansetzen. Und in der Forschung wissen wir auch, da gibt es große, große Studien, dass zum Beispiel Frühgeborene, die ausschließlich gestillt werden, langsamer wachsen, also an Gewicht zunehmen, als geflaschte Kinder. Das Outcome ist aber besser im Alter von 3 und 5. Und darum geht es doch eigentlich. Der Kopfumfang ist größer im Alter von 3 und 5. Und das Outcome, es gibt dann auch Bailey-Untersuchungen, das sind so spezielle Untersuchungen nach Frühgeburt. Da werden so in größeren Abständen, ich glaube halbjährlich oder jährlich, von Kinderärzten dann geprüft, wie kann das Kind Zusammenhänge erfassen, kombinieren, wie ist es kognitiv, motorisch entwickelt. Und die gestillten Kinder und gut gebundenen ehemaligen Frühgeborenen schneiden deutlich besser bei diesen Bailey-Tests ab.
Werbung.
Wir wollen euch heute die Firma Ameva vorstellen. Ihr habt vielleicht schon gehört, die präsentieren diese Reihe über Frühgeborene, die wir gerade für euch zusammenstellen. Und Ameva ist ein Start-up aus der Nähe von Berlin und die haben sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, Frühgeborene mit Muttermilch zu versorgen. Das ist natürlich nicht deren Aufgabe, sondern die Aufgabe der Mütter. Aber vor allem hat Ameva einen Fortifier entwickelt, der auf Muttermilchbasis ist. Katrin, was ist nochmal genau ein Fortifier?
Fortifier ist ein Ergänzungspulver für Frauenmilch, Muttermilch, Spenderinnenmilch. Dabei kommt es auf die Kaloriendichte an, also dass man den Fettgehalt und vor allem das Eiweiß etwas erhöht. Wir haben das Problem bei Frühgeborenen, das haben wir, glaube ich, schon mal angesprochen, dass die nicht so viel Flüssigkeit oral, also über den Magen, aufnehmen können. Und deshalb wird die Frauen- oder Muttermilch oder auch Spenderinnenmilch angereichert. Und das ist natürlich das Allerbeste, wenn es auf Frauenmilchbasis ist und nicht auf Kuhmilchbasis.
Und warum das so wichtig ist, dass es diesen Fortifier auch auf Muttermilchbasis oder Frauenmilchbasis gibt, das könnt ihr auch nochmal nachlesen auf der Website von Ameva. Für euch wäre vielleicht interessant, gerade für die stillenden Mütter, die zuhören, ihr könnt bei Ameva auch Milch spenden. Und wie das Ganze funktioniert, das findet ihr auf deren Website. Klickt doch mal rein.
Werbung Ende.
Ich hatte gerade so ein Oldie-Treffen letztes Wochenende auch mit meiner Mentorin Erika Nielsen und anderen Kolleginnen. Und wir sind auch wieder zu dem Punkt gekommen, diese Forschung gibt es seit vielen, vielen Jahren. Es ist nichts Neues. Und trotzdem wird es immer noch nicht deutschlandweit auf jeder Neo gelebt. Das ist traurig für mich. Ne?
Ja.
Es gibt andere Länder, die Skandinavier sind da ganz anders. Also das war aber auch schon vor 20 Jahren so in Uppsala zum Beispiel. Ne? Da wird eine Mutter nicht von ihrem Frühgeborenen getrennt. Und da kriegen die auch keine Formula, sei denn die Eltern wollen es nicht. Und ja, jetzt ein Wort zu Passau. Das Kind hatte ja auch Glück, dass es in Passau ist. Passau ist nämlich die eine der wenigen Kliniken, die einen unglaublich hohen Wert auf Frauenmilch legen, auf Muttermilch. Und der Chefarzt dort hat sich gegen die Industrie gestellt so ein bisschen und lässt sich von den Eltern das Risiko der künstlichen frühgeborenen Nahrung unterschreiben und nicht die Risiken der Muttermilch sozusagen, also CMV, ne, positive CMV-Mütter zum Beispiel und. Also der legt den Wert ganz klar auf Muttermilch, auf die gesündeste Ernährung, die es gibt für ein Frühgeborenes und da dürfen Eltern natürlich trotz alledem selbst entscheiden, aber sie kriegen auch eine gute, differenzierte Aufklärung. Und ja. Er legt natürlich sehr, sehr viel Wert auch auf Bindung, auf Kontakt mit den Eltern, dass Eltern viel auch ihr Kind selbst versorgen dürfen und so weiter. Ne? Man muss sich das mal vorstellen, also ein Baby zu sondieren, wenn es im Hautkontakt ist, ist ja überhaupt keine große Kunst. Ne? Und es gibt immer noch Neonatologien in Deutschland, da ist den Eltern versagt, ihr Kind zu sondieren. Also über die Magensonde dem Kind die abgepumpte Milch zuzuführen, wenn die noch nicht bereit sind zum Saugen, noch nicht saugen können. Ne? Das gibt ja verschiedene Gründe. Und das ist für mich auch ein Rätsel, weil Sonden kann jeder. Ja. Einfach jeder, ne? Die Kinderkrankenschwester, die Neoschwester, die wird die Sonde kontrollieren. Und Mütter sind viel sensibler und viel vorsichtiger mit ihrem Kind. Und die können sich auch viel mehr Zeit lassen. Und wenn das Kind im Hautkontakt ist und die Mutter merkt, das Kind hat jetzt gerade genug mit dem Essen, was da im Bauch ist, und es kommt wieder hoch oder so, dann macht sie das langsamer. Und ich verstehe nicht, warum man immer wieder auch Eltern diese Kompetenz abspricht, dass sie ihre Kinder wickeln können, dass sie die Elektroden selber kleben können. Das sind ja Kleinigkeiten, aber dazu brauche ich keine Neo-Intensivausbildung. Ne? Da kann ich angeleitet werden.
Ich meine, die Eltern mit einem Frühchen, egal ob es eine 23., 27. oder 33. Woche ist, die hospitalisieren sich ja eh innerhalb von kürzester Zeit. Das heißt, die sind so fit, die sind viel fitter, was ihre Kinder angeht, als die 20 Leute, die da rotieren und immer wieder neu kennenlernen müssen. Wer liegt hier? Was ist das? Bla, bli, blub.
Jetzt die Frage. Vor allem, Mila, ganz kurz noch mal, entschuldige bitte. Mhm. Es ist ja auch letztendlich eine Entlastung für die Schwestern und das ist noch nicht begriffen worden. Das ist so ein bisschen das Who's Baby-Syndrom. Mhm. Ne? Dass Eltern immer noch, ich bitte da auch wirklich die Kolleginnen draußen, dass es nicht jeder persönlich nimmt, aber das ist die große Anzahl der Kliniken in Deutschland, die Eltern immer noch als störend empfinden, belastend, ne? Natürlich. Und je weniger Eltern mit einbezogen werden, desto nerviger werden die. Die sind angespannt, die kommen nicht alleine auf die Neo, sie müssen klingeln, sie haben Angst vor der Tür. Wer ist da? Ja, hier ist Frau sowieso, ich möchte zu meinem Kind. Ja, das geht jetzt gerade nicht, wir machen eine Röntgenaufnahme. Das kann beim ganz anderen Kind sein. Da geht ein Film ab bei der Mutter, die denkt, oh mein Gott, was ist jetzt mit meinem Kind los? Ne? Warum wird da eine Röntgenaufnahme gemacht? Und dann ist man angespannt und man ist dann auch nicht mehr nett. Man ist nervig, aber je mehr ich eine Mutter einbinde von Anfang an, also vom ersten Tag an, und ihr auch einfach mal einen Tee hinstelle oder mal einen Keks hinstelle beim Bonden, wo ist das Problem?
Ja.
Und nicht als störend empfinde. Am Anfang ist es aufwendig, ja, das verstehe ich auch, aber hinterher ist es ein Selbstläufer, weil gut eingebundene Eltern wirklich auch viel übernehmen und auch übernehmen möchten. Und das ist wieder ein Profit für die Schwestern, entlastend. Und man trennt Mutter und Kind nicht voneinander. Nein. Und wir haben ja auch die UN-Charta, die Rechte des Kindes. Und die wird mit den Füßen getreten in diesem Land. Und ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe nicht, warum in dieser heutigen Zeit mit allem Wissen immer noch nicht da der Fokus drauf gelegt wird, weil da fängt alles an. Und nochmal, wir wissen auch, dass Kinder oder auch Mütter, es gibt Mütter, die haben Defizite aus ihrer eigenen Geschichte heraus. Ne? Die haben kein gutes, fürsorgliches Elternhaus gehabt. Aber wie soll diese Frau oder diese Familie es lernen, wenn es Probleme gibt, von ihrem Kind getrennt wird? Da liegt doch der Fokus auf eine gute Bindung, dass diese Mutter sich vor ihr Kind wie eine Löwin wirft und sagt, nein, hier nicht mit mir, ne? Und nicht ihr Kind vernachlässigt.
Und wie gesagt, das ist
Kinderschutz.
Es ist Kinderschutz. Und du hast ja auch vorhin schon gesagt, die einzelnen Personen, die dort arbeiten in den Kliniken, ne, oder die KollegInnen hier, die zuhören, die müssen sich nicht angegriffen fühlen. Die tun ja schon was dagegen, weil sie auch alleine schon unseren Podcast hören und mega viel Wissen sich aneignen. Absolut. Aber ich glaube, manchmal fehlt auch der Blick von Menschen, die schon lange in diesem System arbeiten, darauf, dass, schönstes Beispiel, auch du darfst als Mutter oder als Vater mit ins Zimmer, Kinderklinik, ne, darfst mit ins Zimmer, klar, die Kinder sind so und so alt, natürlich. Mhm. Wenn du aber etwas essen willst, musst du dein Kind alleine lassen, musst einmal durchs komplette Haus zur Kantine gehen. Das sind locker 10 Minuten zu Fuß. Da darfst du dir deinen Teller holen und dann kannst du es mit nach oben nehmen.
Ja, das ist aber was schon Fortschritt, meinem... dass du auf die Station das Essen mitnehmen
ja, musst. Ja, darfst du. Ich weiß auch nicht, ich habe es zumindest einfach gemacht. Mhm. Ich wurde da jetzt nicht ermahnt. Die Leute da waren auch total nett. Mein Kind war aber auch alt genug oder ist alt genug, dass ich das vor einem iPad geparkt habe und der durfte Sesamstraße gucken. Ich würde niemals meine Tochter alleine irgendwo lassen. Der war halt in der Zeit, hat der eine Infusion drin gehabt und hat da sein Antibiotikum bekommen. Hätte auch nicht wegrennen können. Aber jetzt mal auf meine Tochter gesehen, die irgendwie anderthalb ist. Also im Leben nicht. Und darum, ich glaube, darüber denkt niemand nach. Ich lasse sie doch nicht mit den fremden Krankenschwestern, die natürlich total nett sind, die meine Tochter aber natürlich nicht kennt. Ich hätte eigentlich das Bett nehmen müssen, mein Kind runterfahren, um mir was zu essen zu holen. Also allein diese Abläufe, wo man sich denkt, ja, natürlich, es geht hier um Medizinisches und da muss man dann Abstriche machen. Aber es geht ja auch um Traumata. Und da sind wir wieder beim Punkt, was nehmen eigentlich, um wieder zurück zu unserem eigenen Thema zu kommen, was nehmen eigentlich diese ehemaligen Frühchen mit in ihr Leben? Und mit welchen Voraussetzungen, Katrin, werden die konfrontiert, wenn sie mal Frühchen waren? Also natürlich das Trauma, wie wirkt sich das aus? Aber auch, auf was kann ich mich als Mutter einstellen, wenn ich so ein potenzielles Frühchen habe? Womit muss ich mich einfach zwangsweise vorher auseinandersetzen? Was wird auf mich zukommen? Weil dieses, alles wird gut, ich habe mein Kind gestillt, ist ja schön und gut, aber wird dann auch wirklich alles gut?
Naja, das ist ein Riesenspektrum. Ne? Es gibt natürlich Komplikationen, wie zum Beispiel Darm. Wenn jetzt ein Kind, das ist ja unsere große Angst, dass eine NEC entsteht, eine nekrotisierende Enterokolitis, das heißt, der Darm hat eine große Entzündung, stirbt ab, also Nekrose heißt ja abgestorbenes Gewebe und da, also das ist ein Riesenthema auf der Neonatologie bei Frühgeborenen, eine große Angst. Und aber auch da wissen wir, wenn ein Frühgeborenes in den ersten zwei Lebenswochen künstliche Säuglingsmilch bekommt, also Frühgeborenenmilch, ist das NEC-Risiko ums Fünffache bis Achtfache erhöht. Das ist ja unglaublich. Also auch das würde für mich ja schon mal bedeuten, hier müssen wir einen riesen Fokus legen auf Muttermilchgewinnung. Und das ist immer noch protektiv das Beste, die Milch der eigenen Mutter. Jetzt gibt es Situationen, wo Frauen keine Milch geben können, weil sie selber einen wahnsinns hohen Blutverlust hatten, auf der Intensiv liegen oder also ne, schwierige Situation. Dann gibt es Spenderinnenmilch. Aber nicht jede Kinderklinik, Neonatologie arbeitet mit Spendermilch. Und das ist eins, ne? Also, und wenn dir Darm verloren geht, dann ist der weg. Und das ist dann für dein Leben lang, ne?
Also künstlicher Darmausgang oder dann, oder wie, womit muss ich dann rechnen?
Ja, also erstmal ja, wird Teile des Darmes werden entfernt. Meistens ist es Dickdarm, der entfernt wird. Also ich habe dann weniger Darm zum Verdauen später, kann ich alles essen, habe ein Riesenthema. Also das wächst ja auch nicht nach. Und am Anfang kriegen die einen Annus preta, also einen künstlichen Darmausgang, der kann oft mal zurückgelegt werden. Und da kann ich jetzt mal eine andere Geschichte zu erzählen. Eine kleine Woche, eine 23. Woche. Geboren in einer sehr renommierten, gut also bindungsfördernde, arbeitende Neonatologie. Also die Familie, die Mutter konnte im Kreißsaal noch ihr Kind nach der Erstversorgung in den Hautkontakt nehmen. Die waren immer bei ihrem Kind, bei dem wirklich extrem kleinen Frühchen, 23. Woche, das ist wirklich extrem früh. Das Kind hat keine Hirnblutung bekommen, das hat wahnsinnig Glück gehabt, aber der Darm, er hat auch keine NEC bekommen, sondern es gab so Invaginationen und Verdrehungen und alles Mögliche aufgrund der Frühgeburt und mehrere Darm-OPs, also so, dass also wirklich nur noch ganz, ganz, ganz wenig Darm da ist. Und über die Zeit ist die Milchbildung der Mutter eingebrochen. Und die Klinik hat diese Frau zu uns in die Praxis geschickt mit der Bitte um nochmal, also quasi ist ja fast ein Relaktieren gewesen. Die haben gesagt, wir halten dieses Kind bis zur Entlassung auf Spendermilch, bis die Mutter wieder mit der Milch, mit der eigenen Milch aufgebaut ist, weil wenn dieses Kind jetzt eine künstliche Säuglingsmilch bekommt, das geht nicht gut, mal gerlinde ausgesprochen. Und ich kann dir das sagen, wir haben das geschafft. Die Frau pumpt, hat erstmal ganz fleißig gepumpt, konnte dann anfangen anzulegen. In der Zwischenzeit wurde immer Spendermilch in sehr, sehr kleinen Portionen sondiert, weil der Darm eben halt auch keine großen Mengen verträgt. Ne? Sie ist dann nach Hause gekommen und stillt jetzt zu über 90% ihr kleines Baby. Und den Rest füttert sie immer noch mal so ein bisschen nach mit ihrer eigenen Milch. Und das ist natürlich für die Familie ein Riesengeschenk. Also emotional, bindungstechnisch, aber auch für die Gesundheit des Kindes.
Ja, unglaublich.
Das ist, und da wären wir tatsächlich, da muss ich jetzt nochmal einen Sprung machen zu Armeva. Das wäre jetzt auch ein Grund gewesen, wo ich mich dann mit Armeva auseinandergesetzt hätte, wenn da die Spendermilch oder wenn wir das vielleicht nicht so schnell aufgebaut bekommen hätten mit der eigenen Milch, da hätte man dann zu dem Frauenmilchpulver greifen sollen. Hm. Der künstliche Säuglingsmilch macht den Darm dann
und auch den dann komplett. In solchen Fällen übernimmt das ja auch, also ne, ist es immer von Fall zu Fall unterschiedlich, ja. Aber in solchen Fällen übernimmt es ja dann im besten Fall auch die Krankenkasse, ja. Weil es ist natürlich teuer,
ja.
Weil es ist halt so ein hohes Gut. Aber das ist natürlich grandios, dass ihr das geschafft habt, du und Susanne Kling in eurer Praxis in Berlin. Ich hatte jetzt schon öfter mal, also ich arbeite ja nicht richtig als Stillberaterin, aber ich bin so Ansprechpartnerin und kann da auch Empfehlungen aussprechen und kann da mit meiner Ausbildung, die ich bei dir genossen habe, schon ganz gut irgendwie weiterhelfen. Und hatte auch immer mal wieder Anfragen von Frauen, die einfach zu wenig Milch hatten. Und dann habe ich die halt auch, habe ich ihnen gesagt, so, da bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin, dann müsste zu Katrin Bautsch. Und das... Da gibt es Frauen, die sagen, alles klar, es ist mir so wichtig, ich fahre nach Berlin, ich mache einen Termin bei dir, ich rufe dich an, ich mache was online aus, wie auch immer.
Ja.
Und es lohnt sich, wenn man solche Geschichten hört. Und natürlich gibt es dann auch wieder die Frauen, die sagen, nee, Berlin ist mir zu weit, was ich nicht verstehen kann, weil, ne, also eigentlich müsste es kein Weg zu weit sein, um die Ernährung meines Kindes oder das in dem Fall ja sogar Überleben des Kindes zu sichern. Aber auch da, wie gesagt, man kann sich... wenn man sich vernünftig informiert und wenn man sich im Vorfeld informiert, die richtigen Leute raussuchen. Das ist ja auch ein großes, also spricht ja auch sehr für die Klinik, in der die Frau war, dass die Klinik euch an, also sie an euch verwiesen hat. Die müssen ja auch gut aufgestellt gewesen sein. Oder da arbeitet eine wichtige Person, die vielleicht einfach unseren Podcast gehört hat. Das kann ja auch noch sein.
Ja, da arbeitet auch eine ganz super tolle, wichtige Person. Jetzt im Augenblick nicht, aber ein Oberarzt, mit dem ich sehr viel zusammengearbeitet habe und der also einfach wirklich viel für die Klinik getan hat in Bezug auf Bindung, Elternförderung, Bindungsförderung, Muttermilchernährung und aber auch Schmerzreduktion. Das ist so sein Thema, auch mit seiner Frau zusammen. Die ist Pain Nurse und das ist auch nochmal, ne, da hatten wir ja auch schon den Punkt Zungenband. Und wenn man sich da mal überlegt, was da für Traumata noch zusätzlich entstehen.
Ja, womit muss man sich als Frühcheneltern noch auseinandersetzen? Also die Augen sind sehr empfindlich.
Genau,
ne?
Die Netzhaut, das durch Sauerstoffgaben, da sind wir aber auch viel besser geworden in der Medizin. Früher haben wir mit dem Sauerstoff ganz anders gearbeitet oder auch mit Beatmungsdrucken. Das machen wir ja heute auch nicht mehr in dem klassischen Sinne wie früher. Also ich vor 40 Jahren auf einer Neo schlag heute auch manchmal die Hände über den Kopf zusammen. Oh mein Gott, was haben wir da getan? Aber wir haben es nicht gewusst.
Ja.
Und heute sage ich aber, mit dem Wissen, was wir haben, wenn man das nicht beherzigt, das ist dann, ja, da, sprachlos bin ich dann einfach. Ne? Das für mich dann schon, ja. Gut, Lunge kann immer noch ein Thema sein. Also während der Klinikaufenthalt, nur so kommoniale Infektionen, ne? Lungenentzündung kann immer noch mal entstehen, Harnwegsinfekte können entstehen. Aber wir wissen auch immer wieder, komme ich zum Gleichen, Muttermilch ernährte Frühchen, auch also nach der Entlassung, haben weniger Rehospitalisierungen als andere. Ich kenne eben halt auch noch Geschichten von früher. Wir haben ja ganz viel Fersenblut abgenommen, um Blutgasanalysen und so zu machen. Und heute weiß man auch, Schmerzreduktion ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Blutentnahmen im Hautkontakt mit der Mutter oder dem Vater. Das reduziert den Schmerz. Saugen an der Brust reduziert den Schmerz. Und früher gab es eben halt wirklich kleine Frühchen, ehemalige Frühchen, die sich keine Schuhe anziehen mochten, ne? Oder nicht barfuß über den Rasen gegangen sind. Das sind Traumata. Die Kinder erinnern sich nicht bewusst an diesen immer wiederkehrenden Schmerz, aber sie reagieren auf bestimmte Dinge, ne? Es gab Kinder, wir haben früher viel abgesaugt im Mund, tief abgesaugt. Es gab Kinder, die dann feste Kost nicht essen wollten, die im Mundraum nichts mehr haben wollten, was ihnen komisch war oder unangenehm war. Mhm. Und das weiß man heute alles. Und ja, und je besser, und da komme ich immer wieder zum gleichen Punkt, je besser die Bindung zu den Eltern ist, je mehr das Kind von den Eltern während des Klinikaufenthaltes geschützt, bemuttert und bekuschelt wird, umso besser ist das Outcome. Es ist ein riesen Geschenk fürs Kind und die entwickeln sich einfach besser. Und das wissen wir über die Bailey-Untersuchung eben halt auch und über diese große spanische große Studie, was ich vorhin erwähnt hatte mit dem Outcome und Kopfwachstum. Ne? Mhm.
Katrin, das war ein schönes Ende dieser Folge und nochmal ein Appell an alle Eltern und auch an alle Menschen, die in Kliniken arbeiten, da ein bisschen sensibler mit sich und den anderen umzugehen. Ich glaube,
ja, das ist und Eltern, traut euch nochmal, es sind eure Kinder und traut euch, euch einzusetzen für die Kinder. Ne? Seid bei eurem Kind so viel, wie es geht. Wenn man noch Geschwister zu Hause hat, weiß ich auch, kann schwierig werden. Wir haben teilweise die Geschwister mit aufgenommen. Ist nicht überall möglich, aber versucht so viel Zeit und so viel euch eurem Kind auf der Neo Zeit zu geben. Und ja, vor allem direkten Körperkontakt, das ist A und O. Also nicht Mutter angezogen, Kind irgendwie im Arm, das ist nicht das Gleiche. Das geht um direkten Hautkontakt.
Super. Danke, Katrin.
Ich danke dir, Mela.
Bis bald.
Hat Spaß gemacht.
Bis bald. Ja. Tschüss.
In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben_podcast.